Wie geht's dir so in deiner Filterblase? Das ist die Einstiegsfrage heute und du weißt vielleicht gar nicht, was ich damit meine oder was die Filterblase ist, in der du dich befindest. Aber wir leben ja alle in Blasen, sagt man uns, in Bubbles, in Filterblasen, so wie das in der Kommunikationswissenschaft heißt. Da bist du wahrscheinlich nicht nur in einer Filterblase daheim. Kannst du mal zeigen, das Bild, genau. Vielleicht kennst du das. Du hast kürzlich mal irgendwie nach Blumen gegoogelt und auf einmal kriegst du lauter Hinweise auf Samen und Dünger und wo es die günstigsten Gartenhandschuhe gibt und so weiter. Dann bist du in dieser Blase drin. Oder du hast kürzlich ein Lied angehört von jemandem, das dir einfach gefallen hat und jetzt bekommst du von diesem Sänger und von allen, die sich ganz ähnlich anhören, laufend Vorschläge. Der Algorithmus sorgt dafür, dass du das hörst, was dir wahrscheinlich auch gefällt. Und es ist ja oft auch so, das gefällt einem dann tatsächlich ja auch oft. Man entdeckt womöglich ganz ähnliche Lieder, vielleicht Musiker, die man gar nicht gekannt hat, die man aber auch mag. Oder du warst ein paar Tage im Urlaub und danach kriegst du tonnenweise Hinweise, was man dort, wo du warst, alles angeschaut haben muss, welche Museen man angeguckt haben muss und wo man überall hingewandert sein muss. Dummerweise bist du schon wieder daheim. So was Blödes. Ich finde, die Blasen, die sind immer ungeschickt irgendwie. Es gibt ja geschickte Blasen, aber es gibt auch ungeschickte. An die ist irgendwann, wenn man dann heimkommt und sieht, was man alles verpasst hat, ist jetzt auch nicht nur super. Oder du hast kürzlich den Gottesdienst aus Bernloch oder Meidelstetten online angeschaut und jetzt schlägt dir YouTube laufend die anderen Gottesdienste vor, die es da auch noch auf dem Kanal gibt oder andere christliche Sachen. Super Blase. Wunderbar. In der kannst du dich wunderbar zu Hause fühlen und so weiter. Also es gibt solche Blasen, in denen wir uns bewegen, einfach weil uns Dinge vorgeschlagen werden, weil irgendein Algorithmus, ein System meint, das könnte demjenigen doch gefallen. Ja, das müsste doch dem sein Geschmack sein. Dafür hat der Eli Pariser, so heißt ein Kommunikationswissenschaftler, der hat 2011 dafür eben diesen Begriff von der Filterblase geprägt, dass wir durch das Internet und durch die Algorithmen und was die uns da alles so präsentieren und vorschlagen, geprägt werden. Da guckt man sich halt an, was dann einem vorgeschlagen wird, was einen interessiert. Und das ist ja auch der Gedanke von hinter diesen Filterblasen, dass die uns das liefern sollen, was uns dann auch gefällt. So ähnlich wie wenn du in der Adler gehst und die Bedienung bringt dir dein Getränk schon, bevor du bestellt hast, weil sie ja schon weiß, was du gut findest und was du immer bestellst und was du gern hast. So ähnlich funktionieren diese Algorithmen, die uns das vorschlagen sollen. Allerdings gibt es dann manchmal auch noch den sogenannten Echokammer-Effekt, habe ich gelernt. Das heißt, wenn man sich nur noch in diesen Blasen bewegt, dann kriegt man auch immer wieder das nur gespiegelt, was man sowieso schon denkt oder was man sowieso schon an eine eigene Meinung hat. Und Echokammer heißt dann, man denkt dann, ja, das denken alle anderen ja auch. Ja, das ist ja die Mehrheit oder das wird ganz arg unterstützt und wird dann immer selbstsicherer in seiner Meinung und verliert anderes auch aus dem Blick, was man dann gar nicht mehr begegnet. Das ist so ein bisschen die Gefahr bei dieser Geschichte. Man denke nur an Trump-Wähler oder Klimaaktivisten oder Holocaust-Leugner oder alle möglichen Gruppen, die uns einfallen, die so eine feste Meinung haben, dass scheinbar nichts anderes daneben gibt. Das hat auch mit diesen Filterblasen zu tun. Und das ist ein negativer Effekt. Jetzt kann man natürlich sagen, ich halte mich ja sowieso aus dem ganzen Online-Zeug raus, dann komme ich diesen Algorithmen auch gar nicht so nahe und bin gar nicht so in diesen Bubbles, die es da im Internet gibt. Aber weit gefehlt, das gibt es auch ohne Internet natürlich. Solche Blasen und Bubbles. Da, wo man sich mit Leuten zusammentut, die halt ähnlich denken. Also, dass der VfB der beste Verein der Welt ist, das kann man sich ja von Leuten sagen lassen, die auch den roten Brustring auf dem Trikot tragen, aber deshalb stimmt es halt noch lang nicht. Dann fühlt man sich vielleicht irgendwie so auch eine Art Bubble. Oder was weiß ich, dass es für Jugendliche gar nicht so schlimm ist, wenn sie sich mit Alkohol zudröhnen. Das sagt man sich gerne in den Kreisen, wo man es halt auch tut. Ja, und dann sagt man, warum das gar nicht so schlimm ist und findet dann Gründe und bestätigt sich dann gegenseitig. Also auch da gibt es solche Bubbles und Blasen ganz ohne Internet. Oder auch, auf welcher Seite man in den weltpolitischen Themen steht. Ob man auch zu Israel hält oder auf die palästinensische Seite hält oder zu Russland oder zur westlichen Welt. Auch das wird ganz viel beeinflusst von dem, wo wir uns bestätigen lassen in dem, was wir denken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Gemeinde kann auch eine Art Filterblase sein. Eine Bubble, in der man sich bewegt. Und wenn man sich mit vielen Gleichgesinnten oder Leuten, die der Glaube ähnlich leben, schart, dann passiert natürlich auch da eine Art Echokammer-Effekt, dass man sich gegenseitig immer bestätigt und bestätigt wird und sich daran auch wohlfühlt. Das ist grundsätzlich ja gar nicht schlecht, wenn man sich im Gottesdienst wohlfühlt und daraus was mitnimmt, aber es kann auch dazu führen, dass man manches aus dem Blick verliert. Einfach, weil man immer das Gleiche hört, man sich nur noch selber bestätigt. Und jetzt überlegt man sich natürlich auch beim Predigtschreiben immer wieder, was wollen die Leute eigentlich hören? Ist deine Erwartung an die Predigt heute, dass du bestätigt wirst in dem, was du eh schon glaubst? dass du Honig ums Maul geschmiert bekommst und dass dir es dann gut geht, wenn du aus diesem Gottesdienst gehst? Bist du zufrieden, wenn der Pfarrer das gesagt hat, was du eh schon gewusst hast, wenn er das Richtige gesagt hat, also das nach deiner Meinung Richtige? Bist du dann zufrieden an einem Sonntag? Und wenn er was gesagt hat, wo nicht so dir passt, dann eher unzufrieden? Oder brauchst du gerade sowas, was dich manchmal auch aufrüttelt und wo du sagst, oh, das sehe ich aber vielleicht anders. Oder es verunsichert mich vielleicht ein bisschen. Da gehe ich nicht so entspannt aus dem Gottesdienst. Dann wird es heute vielleicht eher der Fall sein. Die Filterblasen, das ist das Thema auch von unserem Predigtext. Es geht da um Propheten. Und vor allem geht es um das, was die Leute von diesen Propheten zu hören bekommen. Darüber spricht Gott auch durch den Propheten, nämlich durch den Jeremia, zu den Hörern von den Botschaften von diesen unterschiedlichen Prophetien. Und da kommt uns ein Gott entgegen, der ganz schön heftig daherkommt, gar nicht so, wie man vielleicht sonst anders mal erlebt, der klare Worte findet. Wir sind irgendwann zwischen der ersten Verschleppung der Oberschicht aus dem Norden Israels nach Babylon, aber noch vor dem Untergang vom Südreich. Da dazwischen drin in diesen Jahren tritt Jeremia auf und spricht zu denen, die noch im Land Israel sind, im Südreich, und verkündigt da Gottes Botschaft. Und es tut er jetzt auch mit diesem Text, Jeremia 23, ist ein bisschen längerer Text, der aber, wird mir jetzt merken, wo das drin vorkommt. Hört, was ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage. Achtet nicht auf die Weissagungen dieser Propheten. Sie machen euch falsche Hoffnungen und verkünden euch Visionen, die sie sich selbst ausgedacht haben, aber nicht meine Worte sind. Denen, die nichts mehr von mir wissen wollen, verkünden sie in meinem Namen, es wird euch weiterhin gut gehen. Und zu allen, die bloß ihrem eigensinnigen Herzen folgen, sagen sie, kein Unheil wird euch treffen. Doch keiner dieser Propheten kennt meine geheimen Gedanken. Keiner hat mein Wort gehört oder meine Pläne durchschaut. Keiner weiß, was ich gesagt habe. Seht, der Zorn des Herrn bricht los wie ein gewaltiger Sturm. Wie ein Wirbelsturm fegt er über die Gottlosen hinweg. Er wird sich erst legen, wenn alles ausgeführt ist, was der Herr sich vorgenommen hat. Die Zeit kommt, in der ihr das klar erkennen werdet. Gott sagt, ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch sind sie losgezogen. Ich habe ihnen keine Botschaft anvertraut, und trotzdem haben sie geweissagt. Wenn sie wirklich meine Gedanken kennen würden, dann hätten sie meinem Volk meine Botschaft verkündet, damit es von seinen falschen Wegen umkehrt und aufhört, Böses zu tun. Ich, der Herr, sage, ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Meint ihr, jemand könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Herr. Ich weiß ganz genau, was die Propheten reden. Hört, was euch Gott durch unsere Träume sagen will, und dann weissagen sie Lügen und berufen sich dabei auf mich. Wie lange soll das noch so weitergehen? Was wollen diese Propheten damit erreichen, dass sie Lügen und selbst erfundene Botschaften verbreiten? Sie denken wohl, wenn sie meinem Volk ihre Träume erzählen, vergisst es mich, so wie seine Vorfahren mich vergessen haben, weil sie dem Götzen Baal dienten. Ein Prophet, der Träume hat, sollte sagen, dass es nur Träume sind, aber wer mein Wort empfängt, soll es gewissenhaft als mein Wort verkünden. Meint ihr, Spreu und Weizen seien dasselbe? Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt. Das ist mal ein Text. Puh, liebe Gemeinde, ein aufrüttelnder Gott spricht da zu uns heute Morgen. Was für eine, ja, fast schon wütende oder schimpfende Rede da uns präsentiert wird. Wo ist da eigentlich der sanfte, einfühlsame Gott, den wir sonst so kennen aus der Bibel, der sich den Menschen annimmt, wo alles irgendwie gar nicht so schlimm ist, der großherzig ist, geduldig und liebevoll. So wie wir es dann auch in Jesus sehen, wo ist der denn da? Wobei, Jesus war auch nicht immer nur der Sanfte und der Feinfühlige und der Liebevolle. Wir haben gerade vorher in der Schriftlesung einen Text gehört, wo er uns anders begegnet und wo er überrascht hat, dass er da hingeht in den Tempel und die Tische umwirft und ja radikal das anprangert, was ihm nicht gefällt. Das hat nicht nur die Leute damals vor den Kopf gestoßen, sondern wenn wir unsere Bibel lesen, dann ist so eine Stelle ist manchmal auch gar nicht so einfach. Da blättert man gerne auch mal weiter, weil das nicht so richtig ins eigene Bild passt, wie Jesus ist. Oder weil es einen so ein bisschen aufrüttelt. Jedenfalls bestätigt er nicht dieses Bild vom immer netten, freundlichen, auch irgendwie harmlosen Gott. Und so ist in unserem Text hier auch. Gott wird aufbrausend. Er warnt die Leute, die den Propheten zuhören. Er ruft ihnen im Grunde zu, die reden euch nach dem Mund. Die schmieren euch Honig ums Maul. Die sagen euch nur, was ihr hören wollt. Die ganzen, die als Propheten auftreten, die sind wie Algorithmen. So steht's nicht da, weil die das Wort natürlich neu kannten, aber im Grunde ist es ganz ähnlich. Ja, die sagen euch das, was ihr halt hören wollt, was sie denken, dass ihr hören wollt, was gut ankommt, das, was euch sowieso bestätigt. Die beschwichtigen euch und sagen, dass es dem Land Israel gut gehen wird, wenn es sich von Gott abwendet. Aber das ist eine Lüge. Und eine gefährliche noch dazu, denn dadurch sieht man die tatsächliche Lage gar nicht. Ihr wollt sie nicht sehen. Obwohl man erlebt hat, dass das Nordreich untergegangen ist, will man nichts ändern am eigenen Leben, obwohl man es vor Augen hat, was passieren kann, sagen die, macht fröhlich so weiter. Das kann Gott nicht so stehen lassen. Und so ereifert er sich und wehrt sich dagegen, gegen diese prophetischen Falschaussagen. Und sein Eifer ist auch ein Ausdruck der Liebe zu den Menschen, die eben für wahr halten, was doch eigentlich gelogen ist und was ihnen da präsentiert wird. Das ist aus zwei Gründen problematisch, was die da sagen. Zwei Dinge, die für Zuhörer von diesen Prophetenpredigten in den Blick kommen sollen. Und das eine Wichtige ist, die Botschaft ist gar nicht die Botschaft Gottes, sondern eine angepasste Botschaft. Das, was die Propheten verkünden, ist nicht das Wort, das von Gott kommt. Sie tun zwar so und sie verweisen auf ihre Träume, wo sie das herhaben und ihre geistlichen Erlebnisse, aber das sind eben nur Träume und keine Botschaften Gottes. So sagt das da in diesem Text ganz deutlich. Diese Propheten, diese Typen reden nicht in der Autorität Gottes, auch wenn sie das so vorgeben. Und man kann es erkennen an dem, was sie sagen. Wenn sie nämlich eben nur das sagen, was die Leute hören wollen, das, was sie als Propheten im guten Licht dastehen lässt, dann muss man skeptisch werden. Wenn sie nicht das sagen, was für das Volk gut wäre, aber halt unangenehm, das, was Gott ihnen sagen will, dann muss man genau hinhören. Für Gott ist nämlich nicht am wichtigsten, dass sein Wort immer gut ankommt und immer irgendwie nett ist zu uns, sondern dass es uns dient, dass es uns hilft, dass es uns bewahrt und manchmal auch auf andere Wege führt. Und diese Propheten reden nicht von der Umkehr, die nötig wäre, sondern sie beschwichtigen und raten sogar, dass man weitermachen soll wie bisher. Trotz der offensichtlichen Lage, trotzdem, dass man es erlebt hat im Nordreich, was dann die Folge ist. Trotzdem, dass eigentlich die Umkehr zu Gott der Ausweg wäre. Aber wenn einem immer gesagt wird, mach weiter so, wird schon gut gehen, das ist problematisch, weil das eine angepasste Botschaft ist, an die Hörer angepasste Botschaft, an die Meinung von den Propheten angepasste Botschaft und eben nicht an Gottes Wort angepasst. Das ist ein Problem, weil dann die Hörer dieses Wort für Gottes Wort halten, das aber keins ist, sondern eine Lüge ist. Also dass es angepasste Botschaft ist das erste Problem und daraus folgt dann ein zweites Problem, dass man nämlich deshalb auch ein angepasstes Gottesbild vermittelt bekommt. Die Israeliten bekommen dadurch eine ganz falsche Vorstellung von dem, wie Gott ist. Sie meinen, Gott drückt dann schon nochmal alle Augen zu, er lässt es schon alles durchgehen, er unterstützt sie vielleicht sogar, wenn sie so weitermachen wie bisher in ihrem Lebenswandel, ist doch alles okay für ihn. Er regelt es schon irgendwie. Und dann regelt das eben anders, indem das Volk dann verschleppt wird tatsächlich und Israel untergeht. Und dann ist man überrascht, warum Gott es so tut und wirft es ihm vielleicht sogar vor, wie er das zulassen kann. Dabei hat er die ganze Zeit zur Umkehr aufgerufen. Er ist ein Gott, der um Israel geworben hat, schon immer. Der ihnen Chance um Chance gegeben hat, aber man hat es nicht gehört, weil man ein anderes Bild von Gott vermittelt bekommen hat. Das sind zwei Sachen, die problematisch sind bei solchen Dingen, wenn man verkündigt, was gehört werden will oder soll. Die angepasste Botschaft und daraus folgendes angepasste Gottesbild. Das prangert Gott an in dieser feurigen Rede bei Jeremia. Das will er den Hörern ins Bewusstsein rufen. Das ist der Augenöffner für sie. Was fangen wir jetzt heute damit an? Wenn wir das in unser Leben, in unsere Zeit mit hinübernehmen, dann kann man ganz schnell dabei sein, dass wir auch heute falsche Propheten suchen und dann auch finden. Dass wir die finden, die das sagen, was man hören will. Die sagen, auch ohne Gott wird es euch weiterhin gut gehen. Macht ruhig so weiter wie bisher. Man braucht Gott eigentlich gar nicht. Umkehr, warum denn? Die finden wir. Wir finden die, die an heutige Meinungen angepasste Botschaften zu verkaufen, als wären sie Worte Gottes. Die predigen, was gut ankommt, was politisch korrekt ist, was mehrheitsfähig ist. Was man sagen darf, aber nicht das, was ausführt oder was provoziert. Die das Gottesbild dann auch so anpassen, dass für Gott doch einer sein muss, für den irgendwie alles okay ist. Ein Gott, der sich fügt in die Verhältnisse unserer Zeit, letztlich auch uns vielleicht unterordnet, eigentlich dann auch verzichtbar ist in unserer aufgeklärten und wissenschaftlich gebildeten Welt, weil wir unsere Normen und Werte ja auch selber setzen können. So ein bisschen das Gottesbild, das man auch bei uns vermittelt bekommen kann. Und ja, auch wir Kirchen und speziell die Verkündiger in der Kirchen muss man dann in den Blick nehmen. Was verkündigen wir denn? Man muss danach fragen, ob da auch Gottes Autorität dahinter steht und auch entlarven, wo es dann nicht so ist, wo eigene Interessen oder Befindlichkeiten der Grund für das sind, was man da so hört. Man muss fragen, wo Kirche die Botschaft Gottes angepasst hat, vielleicht sogar verdreht hat, vielleicht sogar Lügen als Gottes Wort oder als Wahrheit darstellen. Das muss man fragen. Und das muss man auch fragen, wo das Gottesbild angepasst ist, das nicht mehr zu dem passt, wie wir es in der Bibel präsentiert bekommen, wie man ihn halt gern sehen möchte. Vielleicht irgendwie freundlich, nett, kuschelig, altbacken, irgendwie angepasst eben. Das muss man fragen. Gott ist nicht angepasst. Gott ruft auch heute zur Umkehr. Gott gibt uns auch heute Worte, die manchmal scharf sind und auch manchmal nicht so einfach zu kauen sind. Er bestätigt ganz sicher nicht alles, was wir heute in unserer westlichen Kultur für gut ansehen. Manches ganz bewusst nicht, weil es uns auch schadet, weil es uns gar nicht so gut tut, wie wir vielleicht denken. Da darf man nicht einfach ausblenden, was heute unangenehm daherkommt. Also wenn einem gesagt wird, es ist im Grunde egal, ob man mit Glauben lebt oder ohne, man kann auch so gut leben. Ist im Grunde eine Lüge, die wir ständig hören, aber die wir nicht verkünden dürfen, weil es eben eine Lüge ist. Weil es einen Unterschied macht, ob man zu Gott umkehrt und ob man mit ihm lebt oder eben nicht. Vielleicht nicht in dem, wie es einem augenblicklich geht oder augenscheinlich geht, aber es macht fürs Leben einen gewaltigen Unterschied. Oder wie man lebt, welchen Lebensstil man hat. Auch da kann man natürlich Fragezeichen setzen, ob ein Lebensstil, der zügellos ist, der totale Freizügigkeit predigt, Gottes Wille ist. Das kann man dann irgendwann auch nicht mehr mit dem Befreienden von Gottes Botschaft begründen. Sondern manchmal schadet es eben auch. Man muss nicht beim Christopher Street Day mit Regenbogenfahnen mitmarschieren, weil Gott doch irgendwie alle annehmen muss. Auch da muss man Fragezeichen setzen. Das darf man ruhig kritisch sehen. Und genauso muss man auch nicht den Kapitalismus schönreden, wenn dadurch die einen reich werden und die anderen immer ärmer und ausgebeutet, bis hin, dass sie verhungern. Das kann man nicht durchgehen lassen. Es gibt einfach in unserer Welt auch viele Dinge, wo man nicht einfach nur mit Gott oder mit seinem Wort für okay erklären kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir manchmal auch solche kritischen Töne aus der Bibel hören und sie mitnehmen in unser Leben. Und jetzt könnten wir die einzelnen Themen durchgehen und man muss auch hinsehen, wo Kirche da Fehler macht und auch Fehler gemacht hat. Ich denke zum Beispiel, als wir in den Corona-Jahren, da haben wir uns sehr nach den Bestimmungen des Staates gerichtet, kann man heute auch kritisch sehen und sagen, wo hätte man da vielleicht auch mal mehr hinstehen müssen und andere Meinungen vertreten oder wo hat man zu wenig nach Gottes Sicht gefragt. Kann man alles fragen, wo haben wir vielleicht zu viel das im Blick gehabt, was gut ankommt oder was man hören will. Ich würde bei all dem Fragen allerdings zu einem raten, dass man nicht denkt, heute läuft alles viel zu vorsichtig und zu soft. Und der wahre Gott ist da, wo es hart wird oder wo es herausfordernd oder heftig wird, wo er sich zornig oder hart präsentiert. Das wäre eine ganz gefährliche Schlussfolgerung, finde ich, aus dem Predigttext heute. Die wahre Botschaft Gottes ist nicht immer dort, wo er Krawallrede ist, wie bei Jeremia. Wenn man das meint, kann es einem auch passieren, dass man damit dann wieder genau das bedient, was man selber hören will. Auch Querdenker haben Kreuze auf Demos getragen und vor allem das gerufen, was sie selber hören wollten und ihre Klientel und auch da nicht nach Gottes Wort gefragt. Man hat es halt hart ausgedrückt und das ist eine Gefahr, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fällt und sagt, naja, wenn alles mir zu soft vorkommt, dann bringe ich ein bisschen Härte rein. Damit bringt man aber noch lange nicht Gott rein. Also das finde ich einen wichtigen Gedanke, dass man nicht nur denken soll, je kritischer man sich gegen den Mainstream stellt, desto näher ist man an dem, was Gott heute der Welt sagen will. Das wäre, glaube ich, eine falsche Schlussfolgerung. Da hilft schon allein ein Blick in die Geschichte. Die Pharisäer waren welche, die haben Gottes Wort studiert. Und die haben erwartet, dass Gott einer ist, der erwartet, dass man die Gebote hält und der entsprechend auch streng ist, wenn man sie nicht hält, ja, dass man die verurteilt, die sie eben nicht einhalten. Haben sie dann auch getan. Und dann waren sie überrascht, dass ihnen der Gottessohn begegnet, der ganz anders ist. Eben überhaupt nicht so hart und so unbarmherzig, wie sie es eigentlich erwartet haben. Da war es genau andersrum, die Überraschung. Oder bei Martin Luther in den Zeiten hat die Kirche auch das Wort Gottes so hingestellt, als würde er alle ins Fegefeuer werfen, wenn man nicht es tut, was die Kirche will. Angepasste Gottesbotschaft, die hart daherkommt. Und Martin Luther sagt dann, nee, die Gnade Gottes muss man groß machen. Es ist nicht der harte Gott, der die Wahrheit sagt. Ich hoffe, ihr merkt es ein bisschen. So einfach geht es nicht, dass man heute die Welt anguckt und sagt, das ist alles zu verweichlicht. Ich will euch einfach zeigen, wenn wir den Jeremia-Text in unsere Zeit mitnehmen, dann heißt es, dass wir Gott anders erleben, als wir vielleicht manchmal denken oder als wir ihn hören wollen. Selbst wenn es solche Verkündiger gibt, die ganz ähnliche Botschaften heute sagen, wie das, was wir da im Jeremia lesen. So einlinig ist es nicht. Denn auch dann kann es sein, dass man die Botschaft und sein eigenes Gottesbild so anpasst, wie man es gern hören möchte. Ich würde sagen, unser Text ruft uns eher dazu auf, dass Gott anders ist, als wir ihn vielleicht selber gern hören würden. Dass eben keiner seine geheimen Gedanken kennt, dass er letztlich unverfügbar bleibt, so wie es da heißt. Man durchschaut eben letztlich nicht, wie Gott ist, sondern man muss damit klarkommen, dass er in manchem einfach auch irgendwie unbekannt bleibt, seine Gedanken anders sind und deshalb anstößig vielleicht. Auch nicht mit Visionen und Eindrücke, auch nicht, wenn man der fundierteste Bibelkenner ist. Auch der tollste Prediger kann sich nicht darauf berufen, dass er Gott ganz kennt. Auch für den bleibt Gott irgendwie unverfügbar. Auch ein Johannes Hartl predigt nicht immer nur Wahrheiten. Auch ein Andreas Boppart hat nicht immer nur recht und Ulrich Parzani macht auch mal Fehler und der Mergenthaler auf der Kanzel auch. Wen auch immer dein Algorithmus dir immer wieder ins Ohr setzt, das ist gut, aber die sind alle nicht fehlbar. Und es ist wichtig, dass wir uns auch daran erinnern. Jeder, der von Gott was weitergibt, steht immer auch irgendwie in seiner Prägung. Jeder, der von Gott was weitergibt, hat immer auch die vor Augen und fragt sich, was gern gehört wird. Ob man mit dem, was man sagt, aneckt oder erbaut, das spielt halt eben auch eine Rolle. Und dabei trifft man es auch nicht immer. Und letztlich muss sich das nicht nur jeder Prediger fragen, sondern auch jeder Jungscharleiter und jeder Christ selber auch. Wo lege ich mir eigentlich Gott so zurecht, wie er mir am liebsten ist? Das tut man nämlich nicht nur als Prediger, das tut man auch als Predigthörer. Wie ist der Gott, der mir recht ist und der mir gefällt? Und wo wird's für mich irgendwie knifflig? Wo blende ich was aus, weil es nicht so richtig in mein Gottesbild reinpassen will, weil es irgendwie aneckt? Wo begegnet mir Gott noch so, wie nicht mein eigener Glaubensalgorithmus ihn mir präsentiert? Das ist doch vielleicht mal eine Frage, die man heute mitnehmen kann. Wo darf Gott anders sein, als ich ihn gern hätte? Wo ist Gottes Wort für mich eine unangenehme, aber vielleicht wichtige Herausforderung und eben nicht nur Bestätigung, Honig ums Maul, Seelenstreichler? Vielleicht ist das das, was ich euch mitgebe. Und ich gebe euch noch ein paar konkrete Tipps, was du damit anfangen kannst. Einfach, wie du es machen kannst. Zum Schluss, die haue ich jetzt so reihenweise geschwind runter. Aber es ist mir wichtig, dass ihr ein bisschen merkt, was das im Konkreten heißen kann. Zum Beispiel, frag dich das mal. Wo hast du Gott handlich gemacht? Wo hast du dir dein Bild von Gott so zurechtgelegt, dass es für dich angenehm ist? Und frag dich mal, ob das selber gemacht ist, woran du erkennen kannst, dass Gott so ist, wie du denkst. Das ist eine schwierige Frage und vor allem für die, die sich ganz bewusst schon aus einem Gottesbild mal gelöst haben, das für sie selber schädlich war. Vielleicht von anderen sogar gut, aber für einen selber Schaden gebracht hat. Und wenn man sich dann gelöst hat, dann ist es auch wichtig und gut, dass man sich aus diesem Gottesbild befreit hat. Trotzdem immer wieder auch fragen, wo mache ich mir Gott irgendwie auch handlich, irgendwie so recht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich euch in eine Dauerverunsicherung schicken will, dass man gar nicht mehr weiß, wer Gott ist. Ihr werdet trotzdem Gott begegnen mit dem, was er ist. Aber frag dich doch trotzdem mal, wo du vielleicht in dir ein bisschen so zurechtgestutzt hast, wie er dir halt hinpasst, dass es gemütlich wird. Dabei kann man sich echt auch Hilfe holen. Zum Beispiel bei den bekannten Glaubensmännern wie Luther oder Bonhoeffer. Die haben sich das nämlich gefragt. Wo ist Gott, so wie er mir passt, und wo ist er vielleicht auch ganz anders? Also, auf die Suche machen, das ist mal das Erste. Zweite würde ich sagen, erhalte dir die Demut gegenüber Gott. Und damit meine ich, gib Gott die Gelegenheit, dass er auch anders sein darf, als du denkst. Dass er eben auch mal geheimnisvoll bleibt. Dass du ihn nicht ganz fassen kannst. Sonst wärst du ja der Allumfassende, der sogar den Allumfassenden umfassen kann. Ja? Sonst würdest du ja über Gott stehen. Lass Gott zu, dass Gott auch anders ist vielleicht. Das hilft manchmal übrigens auch im Umgang mit anderen, die den Gott ganz anders erleben. Vielleicht begegnet er dem ganz anders. Das ist leichter, wenn man selber zulässt, dass Gott auch manchmal anders ist, als man selber gedacht hat. Und dann vielleicht ausgehend von diesem Vers, ein sehr wertvoller Vers, dass eben Gott nicht nur der Nahe ist, sondern auch der Ferne. Erlebt Gott auch als den Fernen. Eben nicht nur der in deiner Nähe, sondern auch wenn er dir mal fern wird, ist Gott trotzdem noch da. Und er ist so da, wie er wirklich ist, auch wenn er dir als fern erscheint. Man kann das auch aus dem Blick verlieren, da wo das Persönliche, das Nahe, wo Gott dir individuell begegnet, so sehr betont wird, dass der ferne Gott immer wie ein Manko erscheint. Dass wenn Gott sich zurückzieht, man denkt, oh je, jetzt lässt er mich allein oder hat mich aus dem Blick verloren. Aber so ist es gar nicht. Gott begegnet uns auch als der, der in die Ferne rückt. Und manchmal begegnet uns vielleicht nochmal ganz neu, wenn er uns in die Ferne rückt. Wenn er nicht so ist, wie wir uns aus der Nähe kennen. Gott auch den Fernen sein lassen. Lass Gott auch mal zornig sein. Also diese Zornrede, dass der Zorn des Herrn loswirkt, wie ein gewaltiger Sturm losbricht, das ist ja nicht so ganz einfach zu hören. Auch das ist was, wo man ja gern überblättert. Mach Gott dir nicht so lieb, dass du mit seinem Zorn nicht mehr klarkommst und dass du das aus deinem Gottesbild ausklammern musst, wenn solche Stellen kommen, wo Gott zornig wird. Zum Glück ist Gott zornig. Sein Zorn richtet sich ja nicht gegen dich, sondern vielleicht gegen das, was du getan hast, vielleicht gegen das, was dir schadet. Aber es ist gut, dass Gott auch mal zornig ist und nicht einfach alles für okay erklärt und eben auch das, was nicht gut für uns ist, eben damit auch irgendwie für gut heißt. Es ist wichtig, dass Gott zornig sein darf. Auch die Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind in meinem Leben und wo er mich zur Umkehr rufen muss, da soll Gott ruhig zornig sein dürfen. Das muss man ihm aber auch erlauben. Und das muss man ihm auch zugestehen und diesen Raum im eigenen Gottesbild ihm auch geben. 3 habe ich noch. Gottes Wort darf auch mal hart sein oder sogar, wie es da hieß, zerstörerisch. Wie ein Feuer, wie ein Hammer zerschlägt, dass Gottes Wort eben nicht alles überpinselt, was schadet, sondern es zerschlägt, es wirklich beendet. Dass er Schuld nicht für belanglos erklärt, sondern dass er sie verbrennt, wie im Feuer. Das ist nicht, dass sein Wort uns damit quälen will, sondern weil auch das Ungute in dieser Welt ist, auch in meinem Leben ist und weil das dann Härte braucht. Vielleicht braucht es manchmal ein hartes Wort Gottes. Vielleicht hat es Jesus gebraucht, der in den Tempel geht und die Tische umschmeißt, damit manche verstehen, was ihm wichtig ist an diesem Tempel. Manchmal braucht es vielleicht auch den hart auftretenden Gott und den soll es auch in meinem Leben geben dürfen. Auch das kann man ihm zugestehen. Vorletztes, und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, frag nach der Autorität in dem, was dir verkündigt wird. Wenn dir jemand seine Verkündigung weitergibt, seine geistlichen Erlebnisse in den Mittelpunkt stellt, dann hör genau hin und frag nach der Autorität, die da dahinter steht. Natürlich kann man von sich erzählen und damit auch Gottes Wort erklären. Das tue ich ja manchmal hier auch. Ja? Und das macht manchmal ja auch Sinn, wenn man damit auch was deutlich machen kann, da gern auch einen Einblick gibt im eigenen Leben und damit irgendwie das Wort Gottes verdeutlicht. Aber wenn es nur noch ums eigene Leben geht und das mit dem Wort Gottes nichts mehr zu tun hat, dann wird es kritisch. Ich bin ganz ehrlich, ich höre manchmal, wenn ich Predigten höre, wo der Prediger einsteigt mit einem Bild von der eigenen Familie und wo erklärt wird, wer zur eigenen Familie gehört, dann geht bei mir schon ein bisschen so ein Messer in der Tasche auf, weil ich dann manchmal denke, also was hat es denn für einen Sinn, sich selber erstmal zu präsentieren? Das hat nur dann einen Sinn, wenn man tatsächlich damit auch was verkündigen will, was Gottes Wort ist. Aber ganz oft ist es nicht so. Und da denke ich manchmal schon, oh Vorsicht. Nicht, dass hier einer sich selber, vielleicht sogar aus Dankbarkeit Gott gegenüber, aber dass einer sich selber zu sehr verkündigt und dabei Gott in den Hintergrund drückt. Was ist die Autorität? Und vielleicht noch mal ein bisschen schärfer gefragt, wo bist du vielleicht heimlich die Autorität hinter dem, was du glaubst? Und wo darf Gott das bestimmen, was du glaubst? Das ist vielleicht echt eine schwierige Frage. Wo bin ich mit meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen die Autorität hinter meinem eigenen Glauben? Und wo lasse ich Gott Autorität sein? Letzter Punkt. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich führt. Wir haben es an Pfingsten gehört. Jesus kündigt uns den Heiligen Geist an, als der uns in alle Wahrheit führen wird. Und darum dürfen wir ihn auch bitten, dass er uns führt. Gerade bei der Suche nach der Wahrheit. Dann sei auch sicher, dass er es tut. Der Glaube war noch nie was, was der Glaubende hat allein hinbringen müssen. Der Glaube funktioniert immer im Zusammenspiel mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Er darf uns leiten und führen und das darf man auch in Anspruch nehmen. Gerade da darf man bitten, dass der Heilige Geist uns zeigt, wie Gott ist. Dass er uns hinweist auf das, wo die Botschaft oder das Gottesbild angepasst wird oder wo es uns schadet. Du bist nicht nur selber verantwortlich, sondern darfst Gott mit ins Boot holen. Ich hoffe sehr, liebe Gemeinde und lieber einzelne Predigthörer, dass du heute nicht aus dieser Predigt gehst mit dem sanften Gefühl, dass du bestätigt worden bist. Sonst hätte ich was falsch gemacht. Also heute hätte ich was falsch gemacht. Das darf man anders mal gern wieder. Man darf auch gern mal zufrieden aus einer Predigt gehen. Aber heute bei diesem Text darf man nicht zufrieden aus dieser Predigt gehen, sondern dann wäre ich zu soft gewesen oder was auch immer. Manchmal brauchen wir das, dass wir auch mal aufgerüttelt werden und das darf heute sein. Und wenn wir in die Zeiten gehen, die vor uns liegen, und ich glaube, dass es da Zeiten gibt, die ziemlich viel Unklarheiten mit sich bringen. Es fängt schon damit an, dass man in dem, was einem da alles an Nachrichten und an Botschaften präsentiert wird, egal ob Internet oder nicht, kaum noch unterscheiden kann, was ist fake und was ist echt, was ist wahr, was ist unwahr. Das wird immer schwieriger. Nicht nur bei Bildern, die eine KI erstellt, wird es immer feiner, sodass man es weniger erkennen kann, sondern auch sonst bei Botschaften das auseinanderzuhalten. Auch bei Glaubensbotschaften wird es immer schwieriger. Und für diese Zeit brauchen wir die Sensibilität von solchen Texten, von diesen Worten. Da brauchen wir die Aufmerksamkeit, da brauchen wir die Autorität Gottes und den Heiligen Geist auch mit dabei. Dass wir uns gerade in diesen großen Unklarheiten unserer Welt Gott nicht klein und handlich und irgendwie greifbar machen, dass wir nicht unsere eigenen Algorithmen aufbauen und die dann suchen und auch füttern mit dem, was uns gut tut, sondern dass wir nach Gottes Autorität fragen, dass wir ihn aushalten, auch da, wo er herausfordernd uns begegnet, und dass wir aus der Demut heraus Gott immer wieder neu entdecken. Das kann man auch in unserer Zeit, denn er ist da und lässt sich auch finden. Amen.